Ja, wir sind ja jetzt im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 21 bis 31. Und als ich die Predigt vorbereiten wollte, habe ich mir den Text durchgelesen, dachte ich, da brauche ich gar nicht drüber zu predigen. Weil der Text, der ist so eindeutig und klar. Aber schauen wir uns einmal den Text an und dann schauen wir mal, ob wir ein paar Gedanken dazu noch äußern können. Römer Kapitel 3, Vers 21 und die folgenden. Nun aber ist außerhalb vom Gesetz die Gerechtigkeit Gottes geoffenbart worden, die von dem Gesetz und von den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus für alle, die da glauben. Denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes, so dass sie gerechtfertigt werden ohne Verdienst durch seine Gnade mittels der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer verordnet durch sein Blut für alle, die glauben, zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen der Nachsicht mit den Sünden, die zuvor geschehen waren, unter göttlicher Geduld. Zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So kommen wir zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt werde, ohne Gesetzeswerke. Oder ist Gott nur ein Gott der Juden, nicht auch der Heiden? Ja, freilich, auch der Heiden. Denn es ist ja ein und derselbe Gott, welcher die Beschnittenen aus Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben rechtfertigt. Haben wir nun das Gesetz? Heben wir nun das Gesetz auf? Durch den Glauben? Nein, das sei ferne. Vielmehr richten wir das Gesetz auf. Ja, also der Text, der ist so eindeutig, dass man fast wirklich gar nichts predigen müsste. Aber ein paar Gedanken möchte ich doch sagen. Erstmal, die ersten 3,5 Kapitel haben wir ja schon gehabt. Und da diskutiert Paulus so ein bisschen über Gut und Böse, über die Menschen, die nicht glauben, dass Gott sie dahin gegeben hat in ihre Verirrung und so weiter. Jetzt kommen wir aber hier an ein Stück Sahnetorte innerhalb der Bibel. Es ist wirklich Sahnetorte. Also hier spricht Paulus nicht mehr davon über Gut und Böse, über richtig und falsch. Er spricht nur noch von der Erlösung in diesen paar Versen. Nun aber ist außerhalb vom Gesetz die Gerechtigkeit Gottes geoffenbart worden. Da muss man sich mal vorstellen, dass außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar geworden ist. Normalerweise sollte die Gerechtigkeit Gottes offenbar werden durch das Gesetz, welches er den Israeliten gegeben hat. Normalerweise sollten wir erkennen, indem wir das Gesetz befolgen, oder die Israeliten das Gesetz befolgen, wie wunderbar und köstlich es ist. Jetzt schreibt Paulus, nun aber ist außerhalb vom Gesetz die Gerechtigkeit Gottes geoffenbart worden. Warum? Und was noch dazu kommt, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Die Gerechtigkeit Gottes wird vom Gesetz und von dem Propheten bezeugt. Es wird ganz klar gesagt, wer sündigt, muss sterben. Im Gesetz. An vielen, vielen Stellen. Aber dieses Grundprinzip, es ist nicht so, dass ich sage, ich verhalte mich jetzt mal wie ein guter Christ und durch meine guten christlichen Werke werden die bösen Werke ausgelöscht, die Sünden. Steht nirgends in der Bibel so. Steht nirgends in der Bibel, tut gute Werke und damit macht ihr die bösen Werke weg. Wäre schön, ist aber nicht so. Sondern die Bezahlung für unsere Sünden ist der Tod. Wir müssen sterben für unsere Sünden. Vor Gott kann Sünde nicht bestehen. Wenn ein Sünder in die Gegenwart Gottes käme, dann würde er sofort vergehen durch die Heiligkeit Gottes. Also geht das gar nicht. Dennoch hat Gott dem Volk Israel das Gesetz gegeben. An anderer Stelle argumentiert Paulus, das Gesetz ist eigentlich hauptsächlich dazu gegeben, damit wir überhaupt wissen, was Sünde ist. Denn wenn nicht geschrieben steht, du sollst nicht die Ehe brechen, woher sollte ich wissen, dass Ehebruch Sünde ist? Und wenn wir in die Welt gucken, dann macht ja jeder mit jedem und so. Das ist Sünde. Woher weiß ich das? Weil das Gesetz sagt, du sollst nicht die Ehe brechen. Sonst hätte ich keine Kenntnis davon. Oder wenn Gott sagt, du sollst keine fremden Götter anbeten, außer mich, nur Gott allein sollst du anbeten, aber keine Fremden. Wenn das nicht geschrieben stünde, woher sollte ich dann wissen, dass ich nicht irgendwelche Fischgötter anbeten kann? Oder hier, wie heißt er, Poseidon, Gott des Meeres in der griechischen Antike und so weiter. Woher soll ich das wissen, wenn ich vorher nicht die Information habe, das ist Götzendienst? Also hat Gott den Israeliten das Gesetz gegeben, um erstmal klarzustellen, was ist Sünde und was nicht. Was ist richtig vor Gott und was ist falsch. Dafür ist das Gesetz da. Es überführt mich von meiner Sünde. Wenn ich lüge, dann weiß ich, du sollst die Wahrheit reden und nicht lügen. Oh, ich habe gelogen. Jetzt weiß ich, ich bin überführt. Oder wenn ich die Ehe breche, weil ich denke, ich kann mal kurz, und Gottes Wort sagt, das ist Ehebruch, mach das nicht. Dann weiß ich anhand dem Gesetz, geht nicht. Und so geht es auch weiter mit den anderen Gesetzen und Geboten. Auch du sollst Vater und Mutter in Ehren halten und so weiter. Alle diese Gebote und Gesetze, sie sind gut. Sie sind wunderbar und köstlich. Aber damit wir auch erkennen, was richtig und falsch ist. Wenn wir kein Gesetz hätten, wonach sollte Gott uns dann beurteilen? Aufgrund eines nicht vorhandenen Gesetzes? Das geht nicht. Ein Richter am Amtsgericht oder am Landgericht oder welches Gericht auch immer, der hat sein Gesetzesbuch. Und wenn er eine Sache beurteilen muss, dann hat er die Vorgabe im Gesetzesbuch, wonach er richten muss. Ja? So ist das. Wenn jemand Mörder ist, dann gibt es irgendein Gesetzesbuch, da steht drin, Mörder muss so und so bestraft werden. Ein Totschläger muss so und so bestraft werden. Und dann hat der Richter noch einen gewissen Spielraum, aber er hat ein Gesetz, ein Buch, wo drin steht, das ist Vorschrift, so ist richtig, so ist falsch. Und wenn einer was Falsches tut, muss er so und so bestraft werden. Und die Strafe für die Sünde ist der Tod. Es gibt keinen Ausgleich durch gute Werke oder dass ich sage, ich benehme mich wie ein guter Christ. Ich mache ein soziales Werk, ich gehe die Armen mit einer Gulaschkanone denen Essen geben oder so. Dafür werde ich nicht gerettet. Dafür werden auch meine bösen Taten, meine Sünden nicht wegradiert, sondern durch die Gerechtigkeit Gottes. Und hier geht es noch weiter im Römer Kapitel 3, Vers 22, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus für alle, die da glauben. Ah, jetzt haben wir es. Für wen? Für alle, die da glauben. Die, die nicht glauben, die gehen verloren. Das heißt, sie werden durch das Gesetz gerichtet, weil niemand schafft es, das Gesetz zu halten. Das lesen wir gleich in den anderen Versen noch. Denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Alle haben gesündigt. Es ist keiner, der sagt, boah, ich bin so gut, ich krieg das alles hin, ich sündige nie. Keiner. Und wenn es nur eine harmlose Notlüge ist. Und wenn es nur ein Knicks vorm Götzen ist. Wir verbeugen uns vor so vielen Dingen. Ich hatte das gestern Abend, glaube ich, auch gesagt kurz. Wir sind in Deutschland so erzogen, dass wir vor jedem einen Diener machen, so einen Kopf. So, ne? So. Ein Bruder mal gesagt, das ist auch nicht richtig eigentlich. Wir sollten uns eigentlich nur vor Gott verbeugen. In Deutschland ist es aber Praxis, dass man aus Höflichkeit Kopf verbeugt, als Gruß, als Zeichen der Unterordnung, der Anerkennung, wie auch immer. Und solange wir damit keinen Götzendienst in unserem Herzen betreiben, ist das okay. Aber was ist, wenn wir mit unserer Verbeugung Götzendienst betreiben? Wenn wir mit unserer Verbeugung uns vor dem Geld beugen? Geld verdienen ist das Wichtigste. Ist das wirklich das Wichtigste? Natürlich, wir müssen Geld verdienen oder irgendwie Geld haben, damit wir unser Brötchen kaufen können. Wenn ich dem Schlachter sage oder dem Bäcker sage, gib mir mal das Brot umsonst, gib mir das Fleisch umsonst. Gott hat das alles gemacht. Gott lässt das Korn wachsen. Gott lässt die Kühe auf der Wiese wachsen, dass wir Fleisch haben. Dann werden die nicht sagen, okay, brauchst nicht zahlen. Machen die nicht. Die wollen Geld sehen. Also wir müssen schon Geld verdienen. Aber es ist ein Unterschied, ob ich Geld verdiene, weil es notwendig ist und weil es zweckmäßig ist. Oder ob ich karrieresüchtig bin und Geld ist mein Götze. Geld, Geld, Geld. Ich muss Geld haben. Das gibt es auch solche Menschen. Hier natürlich nicht bei euch, aber es gibt solche Menschen. Die verbeugen sich vor dem Götzen Geld. Oder vor dem Mammon. Und Jesus hat ganz klar gesagt, du kannst nicht Gott dienen und gleichzeitig dem Mammon dienen. Funktioniert nicht. Bruder hat mal gesagt, Geld ist die Währung des Satans. In den USA kann man das ganz klar sehen. Die haben die Freimaurerpyramide des Satans auf ihren Dollarscheinen. Auf der anderen Seite sind die Bilder von toten Präsidenten. Also das ist schon, da kann man sehen, Geld ist tot. Von einer sinnbildlichen Bedeutung. Man kann zwar damit was kaufen, aber es ist tot. Es ist tot. Wie viele Menschen arbeiten sich tot, um Geld zu verdienen, um ihr Haus abzubezahlen, um irgendwelche anderen Dinge. Aber ich will nicht über Geld predigen. Das ist nur ein möglicher Götze. Andere Götzen, die es auch gibt, die sehen wir Land auf und Land ab. Reichtum kann ein Götze sein. Wohlstand kann ein Götze sein. Es ist das Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Was macht Gott aber? Was ist die Gerechtigkeit Gottes, von der wir hier in der Bibel im Römerbrief lesen? Denn es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes, sodass sie gerechtfertigt werden ohne Verdienst durch seine Gnade mittels der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Also, davor haben wir festgestellt, durch Einhalten des Gesetzes werden wir nicht gerettet. Weil, wenn wir ein kleines Gesetz nicht halten, sind wir schuldig dem ganzen Gesetz. Jetzt will Gott aber nicht, dass wir verloren gehen. Gott will nicht alle Menschen töten durch Strafe, denn die Strafe, die Bezahlung für Sünde ist der Tod, sondern Gott will die Menschen retten. Und jetzt kommt Gott und macht eine göttliche Lösung. Und die göttliche Lösung ist, dass Gott seinen Sohn Jesus sendet. Fleisch gewordener Gott, ins Fleisch gekommen. Und Jesus bezahlt am Kreuz von Golgatha für unsere Sünde. Er, Jesus Christus, der von keiner Sünde wusste, er ist gestorben am Kreuz von Golgatha und hat unsere Sünde, meine Sünde auf sich genommen und die Bezahlung für meine Sünde ist erledigt. Und jetzt gehe ich frei aus. Wenn ich das glaube, wenn ich das nicht glaube und ablehne, bin ich verloren. Es gibt viele Menschen, die in einem christlichen Familienhaus aufgewachsen sind, die wissen, Jesus ist für unsere Sünde gestorben. Die wissen das, weil sie in einem christlichen Familienhaus aufgewachsen sind. Aber in ihrem Herzen glauben sie es nicht. In ihrem Herzen glauben sie, wenn ich gute Werke tue, dann bin ich ein guter Mensch, dann bin ich gut vor Gott. Schon sind sie verloren. Das funktioniert nicht. Sondern Gottes Gerechtigkeit fordert den Tod für die Sünde. Und weil wir das nicht können, wir können zwar für unsere Sünde sterben, aber dann leben wir nicht mehr. Aber Gott möchte uns gerne lebend haben. Also was tut Gott? Gott sendet seinen Sohn, Jesus Christus, der an unserer Stadt, an meiner Stadt, für meine Sünde gestorben ist, sodass ich frei ausgehe, wenn ich daran glaube. Ihn hat Gott zum Sühnopfer verordnet, durch sein Blut für alle, die glauben, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, wegen der Nachsicht mit den Sünden, die zuvor geschehen waren, unter göttlicher Geduld. Hier steht auch ganz klar, Gott ist gar nicht einverstanden mit Sünde. Manche Leute sagen, ach, so ein bisschen sündigen, da wird Gott nichts gegen haben. Nein, Gott ist mit Sünde nicht einverstanden. Aber wir lesen hier, dass Gott seinen Sohn gesandt hat und dass Gott nachsichtig gewesen ist mit unseren Sünden. Nicht einverstanden, sondern nachsichtig, die zuvor geschehen waren unter göttlicher Geduld. Das heißt, Gott hat Geduld und wartet darauf, dass wir uns ihm zuwenden. Gott wartet darauf, dass ich mein Herz ihm gebe. Gott braucht nicht dein Geld, kannst du behalten. Weil Gott gehört alles. Gott hat das Universum geschaffen. Gott hat Sonne, Mond und Sterne geschaffen. Und das bisschen Gold und Erdöl, was in der Erde verbuddelt ist, das hat Gott auch alles gemacht. Das gehört ihm sowieso. Wenn da irgendwelche Mineralölkonzerne Öl bohren, eigentlich beklauen die Gott und dann lassen sie von uns noch Geld dafür bezahlen, wenn wir Benzin kaufen. Wenn man es ganz genau nimmt. Mal drüber nachdenken. Oder wenn man, in Russland gibt es sehr viele Goldvorkommen, wenn man da Gold schürft und das Gold dann teuer verkauft, das Gold gehört Gott. Es gehört nicht diesen Firmen, die das da abbauen. Oder Brillanten. Genau. Ja, ist genau dasselbe. Ist ja recht, Olga. Ja. Aber es gehört Gott. Das gehört alles Gott. Das gehört nicht uns. Mal ein Raubbau. Und dann lässt man sich den Raubbau auch noch bezahlen teuer. Oder was im Augenblick durch die Medien geht. Gott hat uns das Wasser zum Trinken gegeben. Da gibt es eine Firma, die heißt Nestle, habt ihr schon gehört? Die geht gerade so in Armutsländer, lässt sich für billiges Geld eine Lizenz geben von dem Staat und klaut dort das Wasser den Armen. Packt es in Plastikflaschen und verkauft es in Deutschland, in Amerika, in Australien, wo auch immer. Das ist Raubbau. Ich will jetzt nicht politisch werden, also ob das Nestle ist oder ob die einen anderen Namen haben, ist völlig wurscht. Aber Raubbau ist nicht, ne? Und Gott hat uns das gegeben alles, für alle Menschen. Zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Ja, Gott selber beweist, dass es so richtig ist. Wir brauchen das gar nicht. Ich muss nicht beweisen, dass Gott recht hat, sondern Gott selber macht das. Das steht hier geschrieben. Ja? Und dann geht es weiter. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ist es ausgeschlossen? Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Jetzt haben wir hier schon wieder ein neues Gesetz, das Gesetz des Glaubens. Wie viele Gesetze gibt es denn in der Bibel? Weiß das jemand?
690.
Nee, das sind die Gebote, die sind die Gebote aus dem Talmud. Hier redet jetzt Paulus vom Gesetz des Glaubens. Das ist in den 613 gar nicht drin. Hier redet Paulus vom Gesetz des Glaubens. Es gibt zum Beispiel ein Gesetz im Alten Testament, das königliche Gesetz. Habt ihr schon mal was von gehört? Als Gott das Volk Israel aus Ägypten geführt hat, durch die Wüste, war Gott anwesend. In der Nacht als Feuersäule und tagsüber als Wolkensäule. Gott war mitten im Herzen des Volkes Israels. Und das ist auch der Plan Gottes, den Gott damals schon hatte mit dem Volk Israel, dass Gott in den Herzen der Israeliten wohnt. Und dann hat Gott Mose ein königliches Gesetz gegeben. Da steht drin, wenn das Volk Israel sich einen König erwählt, wie die Völker um es herum, dann soll das Gesetz, das königliche Gesetz folgendes sein. Und dann wird er aufgezählt. Der König wird verlangen, dass die jungen Männer als Soldaten dienen. Der König wird verlangen, dass eure Töchter dem König in der Küche dienen, mit Brot backen und. Und das und das und das. Wird alles aufgezählt. Das königliche Gesetz, das ist ein anderes Gesetz. Ja? Also es gibt in der Bibel verschiedene Gesetze. Und das König, und wenn wir dann im ersten und zweiten Buch Samuel lesen, da passiert nämlich genau das, was Gott dem Mose schon gesagt hat, wenn das Volk Israel das tut. Das haben sie nämlich getan, sind zu Samuel gegangen. Erwähle uns einen König, wir wollen einen König haben, wie die Völker um uns herum. Und was antwortet Gott dem Samuel? Weiß das jemand? So zufällig aus dem Gedächtnis. Gott antwortet den Samuel, als Samuel zu Gott betet deswegen, was soll ich jetzt machen? Samuel, sie haben nicht dich verworfen als Propheten, sie haben mich verworfen. Die Israeliten haben Gott verworfen, weil sie wollten nicht, dass Gott ihr König ist im Herzen, sondern sie wollten einen König haben wie die Völker um sie herum. Ja? Das war ihre Sünde. Ja, und dann hat Gott dem Samuel gesagt, so, und jetzt erinnere sie, dass sie das königliche Gesetz befolgen und so weiter. Es gibt also verschiedene Gesetze in der Bibel. Das Gesetz der Gnade, schon mal was von gehört? Gesetz der Gnade. So. Ja. Und hier hören wir was vom Gesetz des Glaubens. Das Gesetz des Glaubens. Durch Glauben überwinden wir. Durch Glauben wird das, was Jesus am Kreuz getan hat, in meinem Leben echt. Und wenn ich nicht glaube, dann bleibt es außerhalb meines Lebens und ich gehe verloren. Es ist wichtig, das zu wissen. Und es ist wichtig, das zu erkennen im Herzen. Gott will nicht dein Geld, Gott will dein Herz. In Jeremia Kapitel 6, Vers 16, von gestern Abend aus unserer Gemeinschaft. Also spricht der Herr, tretet hin an die Wege und schauet und fraget nach den Pfaden der Vorzeit, welches der gute Weg seid. Wandelt darauf, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Sie aber sprechen, wir wollen ihn nicht gehen. Wenn wir als Menschen sagen, wir wollen nicht den Weg gehen, den Gott für uns wunderbar vorbereitet haben, ja, dann bleibt uns nichts mehr als der Tod. Dann haben wir kein Leben aus Gott. Dann haben wir nichts. Und in Hesekiel spricht Gott. Aber das Haus Israel spricht, ach so, Hesekiel Kapitel 18, Vers 29. Aber das Haus Israel spricht, der Weg des Herrn ist nicht richtig. Sollten meine Wege nicht richtig sein, Haus Israel? Sind nicht eure Wege unrichtig? Darum will ich einen jeden von euch nach seinen Wegen richten, Haus Israel. Spricht Gott der Herr, kehret um und lasst ab von allen Übertretungen. So wird euch die Missetat nicht zum Fall gereichen. Werfet alle eure Übertretungen, mit denen ihr übertreten habt, von euch ab und schaffet euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Das Volk Israel war von Gott berufen, damit sie ein Zeugnisvolk sind unter den Nationen rundherum, damit die Nationen sehen, ja, Gott, Jehova, das ist der Gott vom Volk Israel, das ist gut. Was machen die? Anstatt an Gott zu glauben, anstatt so zu gehen, wie Gott es ihnen sagt, ach nö, der Weg des Herrn ist nicht richtig. Ist es nicht heute auch so, dass viele Menschen sagen, ach, an Gott glauben ist, brauchen wir nicht. Wer glaubt denn heute schon an Gott? Wir sind in einem modernen, aufgeklärten Zeitalter. Wir wissen alles, wir können alles, in Anführungsstrichen.
Weißt du, was ich oft höre von Menschen, also von meinen Kollegen, die sagen, warum soll ich an jemanden glauben, den ich nicht gesehen habe? Und warum soll ich ihm Geld noch geben?
Ja, das ist eine gute Frage. Warum soll ich nicht an Gott glauben, wenn ich ihn nicht sehen kann? Ja. Ja, und in Römer Kapitel 1 haben wir die Antwort. Da sagt Paulus, dass wir in der Natur, in der Schöpfung Gottes, können wir Gott erkennen. Darin können wir ihn sehen. Ja, ich weiß, was du meinst. Genau. Aber die Antwort aus der Bibel ist, jeder Mensch kann an der Natur erkennen, dass Gott der Schöpfer ist. Jeder. Weil sie aber Gott verworfen haben und ihm nicht die Ehre geben, hat Gott sie dahingegeben, steht im Römer Kapitel 1, dass sie den achtfüßigen und mehrfüßigen Tieren und was da kreucht und fleucht, Ehre geben. Es gibt Tiergötzen, zum Beispiel im alten Ägypten war es das Skarabäus, ja. Oder zum Beispiel, wir haben ja auch manchmal auf der Straße mit Jesiden zu tun, die glauben an einen Faunengott. Wusste ich vorher auch nicht, aber das ist so irgendwie, ne? Faunengott. Chris, kennst du auch den Vogel Faun, ne? Der mit diesen schönen Faunfedern. Ne? Da glauben die dran, dass das der Gott ist. Ja. Aber was ist die Ursache? Weil sie den wahren Gott ablehnen. Und darum kommen wir immer dazu zurück. Jeder Mensch muss sich selber entscheiden, den wahren Gott anzunehmen, das ist Jesus Christus, oder ihn abzulehnen und dann verloren zu gehen. Diese Entscheidung muss jeder für sich selber treffen. Ich kann das nicht für wen anders treffen und jemand anders für mich nicht, sondern ich muss es für mich selber treffen. So kommen wir zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Also dadurch, dass wir Gesetzeswerke machen, werden wir nicht gerechtfertigt, sondern nur durch den Glauben. Ist es jetzt falsch, die guten Gesetzeswerke zu tun? Nein, das ist trotzdem gut. Aber es rettet nicht. Oder ist Gott nur ein Gott der Juden, nicht auch der Heiden? Ja, freilich. Das hört sich ein bisschen bayerisch an, so freilich. Ja, freilich, auch der Heiden. Denn es ist ja ein und derselbe Gott, welcher die Beschnittenen aus Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben rechtfertigt. Es gibt nur einen Gott und dieser eine Gott, der rechtfertigt uns. Wenn ich mich selber rechtfertige, dann bin ich verloren. Wenn ich aber glaube, dass Gott mich rechtfertigt, dann bin ich gerettet. Das ist das Grundprinzip des Evangeliums. Ohne Werke, ohne alles andere. Und dann zum Schluss, heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben? Ja, wenn ich durch Gesetzeswerke nicht gerettet werde, kann ich das Gesetz ja auch aufheben. Nein, das sei ferne. Vielmehr richten wir das Gesetz auf. Warum richten wir jetzt das Gesetz auf? Wir sind doch schon gerettet. ohne Gesetzeswerke. Eine Frage, die in vielen Gemeinschaften großzügig ignoriert wird. Das Gesetz ist nicht aufgehoben. Der Jesus hat ganz klar zu seinen Jüngern gesagt, ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen sei, das Gesetz aufzuheben. Ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Sagt der Jesus selber zu den Jüngern. Aber warum bleibt das Gesetz bestehen, auch wenn wir durch Gesetzeswerke nicht gerettet werden? Am Ende der Zeit gibt es eine Endabrechnung. Da wird Gott mit allen Menschen, die durch die Jahrhunderte und Jahrtausende gelebt haben, abrechnen. Aber Gott kann nicht mit ihnen abrechnen, wenn es kein Gesetz gibt als Maßstab. Das Gesetz muss erhalten bleiben. So dass, wenn am Ende der Zeit Gott richtet zwischen Menschen, die gerettet sind und die verloren sind, braucht Gott genauso wie ein Richter am Amtsgericht oder am Landgericht ein Gesetz, nachdem er die Menschen richtet. Ohne Gesetz kann er nicht richten, kann er nicht Gerechtigkeit sprechen. Das müssen wir im Hinterkopf behalten. Das ist ein Grund. Und der andere Grund ist, ja, ist es jetzt falsch? Ohne Gesetzeswerte werde ich nicht gerettet, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Da kann ich ja machen, was ich will. Nein, auch das ist verkehrt. Stefan hat vorhin ganz klar gesagt, wir sollen als Christen leben, wie ein Christ zu leben hat. War irgendwie so, nicht wortwörtlich, aber sinngemäß. Ne? Wir sollen schon leben wie Christen. Wir sollen schon gute Werke haben. Aber durch die guten Werke werden wir nicht gerettet, sondern gerettet werde ich alleine durch das Opfer Jesu Christi am Kreuz von Golgatha. Und so wie die Kurdinnen gestern sich bekehrt haben, die haben sich bekehrt mitten in der Fußgängerzone. Die haben nicht geguckt, rechts oder links sind Menschen, die könnten zugucken, war denen egal. Wenn du dein Herz noch nicht Jesus Christus gegeben hast, dann gib es ihm heute. Heute, so du die Stimme Gottes hörst, verstocke dein Herz nicht, sondern nimm Jesus Christus als deinen Herrn und Heiland an. Denn wenn du Jesus nicht als deinen Herrn und Heiland annimmst in deinem Herzen, dann ist er draußen vor dem Herzen. Da gibt es nur eine Chance, wenn Jesus draußen vor deinem Herzen steht. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mich hineinlässt, zu dem werde ich hineingehen, das Nachtmahl mit ihm halten. Wenn du bis heute dein Herz noch nicht für Jesus geöffnet hast, mach es heute. Mach heute ganze Sache mit Jesus. So wie es hier geschrieben steht, kehret um von euren bösen Werke, lasst ab von allen Übertretungen. Dann wird euch die Missetat nicht zum Fall werden. Wenn wir umkehren von unseren bösen Werken und ablassen von den Übertretungen, die gegen Gottes Gesetz sind, dann wird die Missetat, meine Missetat, nicht zum Fall werden. Gott wird mir vergeben. Gott wird auch dir vergeben, wenn du das tust. Und dann wirst du gerettet. Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben? Nein. Vielmehr richten wir das Gesetz auf. Wir richten das Gesetz auf, das Gesetz Gottes. Und das Gesetz Gottes beinhaltet mehr. Das Gesetz der Gnade, das Gesetz des Glaubens und viele Gesetze. Wir müssen nur mal ein bisschen forschen. Da steht einiges drin. Und ich spreche nicht von den 613 Geboten, die im Talmud sind, sondern von dem, was Gott in der Bibel sagt. Obwohl das ist auch eine gerechtfertigte Argumentation, das sind diese 613 Verordnungen. Aber Gott will unser Herz. Gott will nicht, dass du perfekt bist und alles richtig machst. Ich bin auch nicht perfekt. Ich stehe hier vor euch, habe eine Woche Erkältung hinter mir und ein bisschen hört man es noch an der Stimme. So, das ist so der Rest, der jetzt abklingt. Ich bin auch kein perfekter Mensch. Aber Jesus wohnt in meinem Herzen. Und wenn ich sterbe, dann ist mein Zuhause im Himmel bei Jesus. Wenn du stirbst, wo ist dein Zuhause? Wohnt Jesus in deinem Herzen, dass du im Himmel kommst? Oder wohnt die Sünde in deinem Herzen, dass du in den Kerker kommst, in die Hölle. Die Bibel nennt es Hölle. Und die Hölle, da ist kein Spaß mit. Jesus hat 20 Mal über die Hölle gepredigt. Nicht nur einmal oder zweimal und dann nie wieder. Weil Jesus hat ganz klar gesagt, wer verloren geht, der kommt in die Schigena, wo das Feuer mit unauslöschlichem Feuer brennt. Das ist ein Feuer, was nie aufhört zu brennen. Und eine andere Beschreibung, die Jesus über die Hölle macht, ist, sie brennt mit der dunklen Flamme. Was ist das denn? Dunkle Flamme, normalerweise ist doch eine Flamme hell. Wenn ich zu Hause eine Kerze anmache, habe ich helles Licht. Eine dunkle Flamme, so ähnlich wie so ein schwarzes Loch, das saugt alles Licht auf und dann ist dunkel. Jegliche Form von Licht wird aufgesaugt, ist alles finster. Die Finsternisflamme. Und noch eine andere Beschreibung, die Jesus sagt über die Hölle, ist ein Ort, wo der Wurm nicht stirbt. Ja? Wo der Wurm nicht stirbt. Was heißt denn das? Es gibt eine Auslegung, die sagt, kennt ihr das, wenn man so einen Ohrwurm hat? Man hat so eine Melodie gehört. Dumm, 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 dumm. Hört man den ganzen Tag im Kreis, man will es loswerden, aber man hört es immer wieder. Man hat einen sogenannten Ohrwurm. Hast du schon mal gehört, ne? Ein Ohrwurm. Ja. Und die Hölle ist ein Ort, wo der Wurm nicht stirbt. Stell dir mal vor, man ist in der Hölle. Und ich erinnere mich immer dran, damals hat der Bruder gepredigt. Und ich hätte mich entscheiden können für Jesus, ich habe es nicht gemacht. Und du erinnerst dich ständig daran, dass du es nicht getan hast. Der Wurm, die Erinnerung, die nicht stirbt, die sich immer wiederholt. Hätte ich mich bloß für Jesus entschieden. Wir haben heute einen wunderbaren Sonntag, wunderbares Wetter. Und es wäre gut, wenn unserem Herzen auch wunderbares Wetter ist. Wunderbares Wetter im Herzen ist, wenn Jesus da drin ist. Wenn Jesus draußen ist, ist es finster. Wie im Herbst, wie im dunklen Winter. Was möchtest du? Entscheide dich heute. Heute ist der Tag der Gnade. Sag nicht morgen, übermorgen. Nein, heute. Amen.